Captain Sharky, Prinzessin Lilifee und der Hase Felix. Millionen Kinder wurden durch diese Kinderbuchfiguren inspiriert. Der Mann hinter dem Verlag ist Wolfgang Hölker, einer der bekanntesten Kinderbuchverleger Deutschlands. Er erzählt mir in der heutigen Folge seine Lebensgeschichte und den Weg vom ermutigenden und inspirierenden Verleger.
Bizfluencer sind Menschen, EinflussnehmerInnen und MeinungsmacherInnen, die uns nachhaltiger beeindrucken als andere Influencer. Woran liegt das? Was treibt sie an? Wir haben herausgefunden, dass es mit einer neuen Haltung, dem Wertebewusstsein, zu tun hat. Deswegen machen wir den Wertekompass erfolgreicher Persönlichkeiten sichtbar und sprechen mit ihnen über ihren Werdegang auf der Suche nach Erfüllung und Erfolg.
Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Bizfluencer Podcast. Ich freue mich sehr und ich bin etwas aufgeregt, denn vor mir sitzt ein Mensch, den ich persönlich sehr bewundere und wo ich mich schon lange Zeit darauf gefreut habe, dass diese Person zu uns in den Podcast kommt. Es ist kein geringerer als Wolfgang Hölker. Hallo Wolfgang.
Hallo, grüß dich.
So Wolfgang, die jungen Menschen, die uns hier zuhören und dich als Person nicht direkt kennen, was könnten sie vielleicht kennen, womit du vielleicht mittelbar zu tun hast?
Also ehrlich gesagt, im Freundeskreis oder wenn Fremde auftauchen und in einer lässigen Runde, stelle ich mich meistens vor als Prinzessin Lilifee. Und dann habe ich die Lache auf meiner Seite, aber meistens wissen die dann ungefähr, aus welcher Schublade ich komme. Mhm.
Welche Schublade ist das?
Das ist die Verlegerschublade, weil ich habe über sehr viele Umwege einen Verlag aufgebaut, der heute zu den, ich sag mal 10 großen Kinderbuchverlagen in Deutschland zählt.
Mhm. Ja, spannend. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass man dich auch den Walt Disney Deutschlands nennt.
Das ist ein totaler Bullshit, weil wir haben zwar auch 3 Kinofilme mit angezettelt, sagen wir mal, aber ich fühle mich da überhaupt nicht verwandt. Okay.
Prinzessin Lilifee, was sind so andere deine Herzenscharaktere, die du junge oder Menschen mit auf den Weg gegeben hast, die sie vielleicht auch kennen?
Also eine Spur hinterlassen habe ich sicherlich vor allen Dingen mit Felix dem Hasen.
Mhm. Auch bei
das
mir?
War, ja, das ist auch, auch heute noch für mich ein ganz wichtiger Zeitraum gewesen und der ist immer noch wichtig, natürlich ist auch noch aktuell, aber es gibt natürlich noch andere Charaktere, Captain Sharky, die lieben Sieben, also ich glaube, es gab mal so einen Test, dass 90% der Kinder einen dieser Charaktere aus unserem Hause auf jeden Fall kennen, aber es gibt natürlich auch ganz tolle andere Verlage, nicht nur wir können das, also andere können das auch.
Ja, ich glaube, da hat es bei vielen Klick gemacht, auch viele der Zuhörerinnen, die sind das, glaube ich, so genau in der Generation, die ja dann auch so meine 90er-Jahre-Generation oder jünger ist, die dann diese Charaktere kennen. Du bist ja heute hier und wir haben gerade schon den Wertetest gemacht, weil wir nicht darüber sprechen wollen, wie dein Unternehmen gewachsen ist, wie groß es jetzt ist und die unternehmerischen Facetten, sondern die persönlichen. Mhm. Der junge Wolfgang Hölker, der so in der Schulzeit, dann in irgendwie nach der Schule fertig war, hätte der damals geahnt, dass er mal Verleger werden würde?
Auf keinen Fall. Ich muss sagen, ich war ein ziemlich wilder Knabe. Ich habe das Abitur nicht gekriegt, weil ich vorher mit einem Freund in den Nahen Osten gefahren bin, mit einem 180er Diesel. Ich bin schon als 15-Jähriger per Autostopp so durch Europa gereist. Also ich war sehr abenteuerlustig. Und habe dann aber doch eine seriöse Ausbildung mit Erfolg abgeschlossen und war mit 19 bereit für eine Selbstständigkeit. Ich habe damals mit einem Freund, Klaus Steinrötter, 1967, also als 19-Jähriger, eine Galerie aufgemacht. Und wir haben so sehr freakig gedacht, wir kannten Freunde, die aus diesem kreativen Rahmen kamen und die verzweifelt auch eine Galerie suchten, wo sie aufstellen konnten und wir haben das einfach gemanagt. Das heißt, auch heute noch ist es ja so, ich bin der Verleger und nicht der Autor und in der Galerie male nicht die Bilder selber, sondern ich biete sie nur an und biete eine Vermittlung an. Die menschliche Seite ist unglaublich wichtig.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt, als du dich dann selbstständig
gemacht hast? 19.
Und also wir haben hier Um die Ergebnisse vom Wertetest mal zu Wolfgangs 5 Top-Werte, die rausgekommen sind, sind Familie, Gesundheit, Selbstverwirklichung, Freundschaft und Kreativität. Mhm. Wie war es zur damaligen Zeit für dich, so einen Schritt zu wagen, sich selbstständig zu machen? Mhm. Auch gesellschaftlich, was wurde dir da entgegnet? Was haben die anderen gesagt? Wie bist du damit umgegangen?
Also die Familie ist dann meistens verzweifelt, also die Eltern, oh, ich will es nicht übertreiben, also die haben eigentlich das toleriert und ich habe immer Wert darauf gelegt, dass ich mit Freunden etwas zusammen mache. Ich bin nicht Einzeltäter und deshalb ist für mich der Begriff Familie so wichtig, auch heute noch, weil ich eigentlich mit meinen Freunden gewachsen bin und ohne die gäbe es mich eigentlich nicht.
Ich frage das deswegen, weil gerade ja auch heute Menschen, die kreative Ideen haben, Gedanken haben und spüren, dass da was ist und sie das ausleben möchten, oft in die Situation kommen, dass sie davon abgehalten werden oder eingeschränkt werden oder jemand sagt so, mach doch mal erstmal eine Ausbildung oder mach doch erstmal dein Studium fertig. Was würdest du so jemandem sagen, der das in sich spürt?
Das ist sehr individuell, das kann man eigentlich keinem raten. Da müsste man die einzelne Person sich ansehen. Aber ich finde wichtig, dass man im Umfeld zu Hause ist. Wenn man Freundschaften pflegt, Kontakte pflegt, dass mit anderen sich austauscht, auch kritisch beäugt. Wer so ganz alleine meint, er wäre ein klasse Typ, das ist ein ziemliches Arschloch.
Lass uns mal gucken dann, wie sich das entwickelt hat bei dir. Du hast dann angefangen, als Galerist zu arbeiten. Jetzt ist von dem Galerist und dem Verlag, ja, das ist ja ziemlich viel dazwischen. Wie waren so die ersten Entwicklungsschritte?
So viel ist gar nicht dazwischen, weil ich habe die ersten 2-3 Bücher gemacht für Künstler, mit denen zusammen zum Teil entwickelt. Mhm. Die waren alle in der Regel, wenn man das wirtschaftlich sieht, erfolglos. Mhm. Also ich erzähle auch keine Erfolgsgeschichte, sondern ganz wichtig war mir, dass das immer noch die schönsten Sachen waren, die wir gemacht haben. Mhm. Und dann kam eine Exot eigentlich in meiner Karriere, der aber auch sehr wichtig ist. Wir haben ein Kochbuch aus dem Münsterland gemacht. Mhm. Das war eine crazy Geschichte, das wird jetzt zu weit führen, aber jedenfalls plötzlich hatten wir diese Idee dieses Buches und das haben wir umgesetzt und das war zur großen Überraschung aller erfolgreich. Mhm. Der Drucker, der das damals gemacht hat, der sagte, wenn das nicht läuft, ist nicht so schlimm, dann habe ich 3000 Weihnachtsgeschenke für meinen Laden und denn ich hätte das auch gar nicht bezahlen können. Und daraus ist das sehr langsam erwachsen, als ich dann immer nur auf diese Kochbücherserie, die in ganz Deutschland lief, plötzlich, also nicht nur aus dem Münsterland, aus Ostfriesland und das sehr erfolgreich und München und ich weiß nicht, Schwaben etc. pp. Das war eigentlich der erste wirtschaftliche Erfolg, der auch eine gewisse Unabhängigkeit dann gebracht hat. Mhm. Sodass ich wirklich darüber, aber ich, wenn du eines der ersten Bücher siehst, da steht drin, verlegt von Wolfgang Holker, weil das Gefühl, dass ich Verleger war, das ist erst 20 Jahre später und vielleicht auch nie gekommen. Also ich bin immer vorsichtig, ich vergleiche mich nicht mit den großen Verlegern oder auch den kleinen Verlegern dieses Landes.
Gab es denn danach noch, was waren danach nochmal so, wo du sagst, das sind vielleicht Flops oder Krisen gewesen, die dich dann zu dem Verleger haben werden lassen? Gab's das?
Ja, das gab's nicht nur, sondern ich bin grundsätzlich auch heute noch ein sehr, eigentlich ein ängstlicher Mensch, wenn man das will. Ich habe zwar Fortune und aber die dass man als Unternehmer oder wenn man etwas aufbaut und nicht die absolute Sicherheit hat von zu Hause oder was auch immer, oder viele Leute hat, die einen finanzieren, dann hat man sicherlich auch manchmal schlaflose Nächte, weil zwischen dem Produkt, was du machst, und zwischen dem Erfolg gehen meistens mehr als ein Jahr ins Land. Und auch bei den großen Erfolgen, also bei den Erfolgen, die, nehmen wir mal an, Felix der Hase, da haben wir das erste Mal 3000 Bücher gemacht und haben 3 Millionen verkauft, also so ungefähr. Das war aber 3000 und das hat dann auch 6 Monate gedauert, bis die weg waren und dann kommen die nächsten 3000 vielleicht in einer Woche. Das ist eine ganz interessante Kurve, die da stattfindet.
Wie hast du es, die Kurve, auch diese unternehmerische Reise, die du ja beschreibst? Ich teile das, dass ich das als Kurvenbewegung wahrnehme und dass in den Kurven, wenn es nach unten geht oder allgemein auch im Leben es nach unten geht, dass dafür erforderlich ist, dass es dann wieder in der Kurve irgendwann anders nach oben, nach weiter nach oben ausschlagen kann als zuvor. Also meine These ist, dass zur unternehmerischen und persönlichen Entwicklung auch bestimmte Krisen und Downs dazugehören.
Sicherlich, ohne die geht es gar nicht. Also nicht geht es gar nicht, ist das nicht das falsche Wort, aber es ist so, dass man, ich nenne das dann doch immer die schlaflosen Nächte hat. Es kommt auch noch ein wichtiger Aspekt hinzu. Ich bin ja eigentlich der Anstifter. Ich bin der Mutmacher, das ist eigentlich mein Job. Das heißt, ich schreibe ja die Bücher nicht selber. Also es kommt ein Autor oder eine Autorin zu mir und die hat ein Manuskript und das an die glaubt sowieso an ihr Manuskript. Das ist ja klar, das tut jeder Autor, muss er auch tun. Und dann, heute haben wir dann Lektoren, die das mitbearbeiten. Klar, da bin ich das ja gar nicht alleine. Aber ich bin eigentlich derjenige, der sagt, ey, das rocken wir, das sieht toll aus. Und so war das auch am Anfang meiner Karriere. Ich habe in einer Werbeagentur gearbeitet, gleichzeitig mit der Galerie. Und dann habe ich gemerkt, dass ich selber ein schlechter Grafiker bin und nicht mehr Grafikdesign studiere, aber dass ich sehr gut, ein sehr gutes Auge habe und sehen kann, was andere können. Und dann muss man diese Leute stark machen. Und dann muss man auch zurücktreten ins zweite Glied. Ich sage immer, ich bin nicht der Schöpfer von Lilifee, sondern das ist eben eine Autorin oder von Annette Lange, die dieses wunderbare Felix-Buch gemacht hat.
Das finde ich total spannend. Lass uns das nochmal angucken. Du sagst, ich habe gelernt, dass ich nicht selber der beste Grafiker bin und dass ich zurücktreten muss und andere ermächtigen oder ermutigen muss. Jetzt kennen, glaube ich, viele Menschen die Situation, wo sich etwas anbahnt und sie merken, das läuft nicht in die richtige Richtung, vielleicht in der Umwelt, aber auch bei sich und merken so, oh, ich tue hier etwas, das entspricht nicht mir und nicht meiner Veranlagung und nicht dem, wie ich mich am besten ausleben kann. Was hat dir in diesen Situationen geholfen, für dich Klarheit zu bekommen, was du machen kannst? Also wie bist du dann damit umgegangen mit so einer Erkenntnis?
Da gibt es ja diesen berühmten Satz, alle sagten, das geht nicht, dann kommt einer, der weiß das nicht und macht das. Und da ist sicherlich auch viel dran. Man springt manchmal ins kalte Wasser. Ich selber nehme für mich in Anspruch, dass ich ein subjektiv gutes Auge habe. Ich bin nicht der Literaturpapst, sondern eher der die Bücher macht, die gestaltet sind in irgendeiner Form. Und da macht es mir Freude, was mit anderen zu rocken. Ich bin gar nicht der Kreative, der sozusagen den Nukleus erfunden hat, also der die Keimzelle hat, sondern es ist unheimlich wichtig, dass diese Leute, die diese Keimzelle machen, dass die gefördert werden. Und das ist eigentlich mein Job.
Das bedeutet ja, dass du im Zuge deiner Entwicklung vielleicht auch ein Stück weit Ego zurücknehmen oder zurückgenommen hast, um anderen Bühnen.
Das habe ich gar nicht. Also ich muss ehrlich sagen, auch in unserem Büro, ich glaube, das wird jemand hier bestätigen, ich habe nicht so ein großes Ego, ich habe schon das Wort genannt, das Zauberwort heißt Mutmacher zu sein. Das ist eigentlich mein Job und ich nenne das immer spaßeshalber so, eine Marienerscheinung haben. Du siehst etwas, dir wird etwas vorgestellt und du erkennst, was man daraus machen kann. Und das ist eigentlich auch ein ganz geiles Gefühl, dass man sozusagen dabei ist, am Anfang etwas nach vorne zu bringen. Das ist mein Job. Und wenn es so Auseinandersetzungen darüber gibt, dann machen wir spaßeshalber, sagen wir immer, was hätte Winnetou gemacht? Weil meine Generation ist doch die Karl-May-Generation und dann hätte der jetzt den Comanchen erschossen oder hätte das nicht getan. Also auch die Entscheidung ist ja ganz schwierig und immer wieder Big Headache, weil man nicht weiß, ich habe sicherlich die besten Sachen schon abgelehnt, weil ich das dann doch auch nicht erkannt habe. Also es ist ja nicht so, als wenn ich den goldenen Griff hätte. Sondern das ist aber dieser Weg dahin, das ist eigentlich das Spannende und dazu gehört eben diese Kreativität, über die wir immer manchmal sage ich labern, weil Kreativität ist auch eine Dinge, ein Fach, was du lernen kannst. Kreativität ist auch eine, du musst Informationen haben, der Komplex, du musst wissen, was ist los am Markt etc. Der Überblick, diese Seriosität, die musst du haben und du musst das Ziel auch im Auge haben, dass du sagst, wer ist eigentlich der das haben soll. Und da habe ich auch eine kindliche Naivität bei den Büchern. Also ich habe selber so einen Spaß an einzelnen Büchern und manchmal auch an denen, die besonders schlecht laufen, die mir besonders gut gefallen, die mir aber gut gefallen, weil sie mir etwas geben. Und mit diesen Titeln hinterlassen wir auch eine Spur, eine Spur bei Kindern. Und das ist eigentlich für mich mit Lebensinhalt.
Ja, total spannend. Gab es denn mal auf deiner Reise jetzt Phasen, wo du gesagt hast, hier bin ich nicht glücklich und hier passiert etwas, was ich so nicht machen und leben möchte und wo ich etwas ändern muss?
Dann habe ich das geändert. Also ich kann nicht sagen, dass ich etwas mache oder etwas lebe, was ich, wenn ich mich selber bespiegele, kritisiere. Ich mache viel falsch und so und da suche ich dann auch nach Entschuldigungen, warum ich das falsch gemacht habe. Aber es ist nicht so, ich sehe mich gerne als doppelt und beobachte mich und ich glaube, das sollte auch jeder tun, der mit seinem Leben zufrieden sein will. Wobei ich genug Schwierigkeiten habe.
Lass mich nochmal zu der Frage, was ist denn für dich, du hast gesagt, du hast das Wort Spiegel auch gerade schon benutzt. Wie hast du denn das gemacht, dich selbst zu spiegeln? Hast du da wie gehst du damit um? Stellst du dir das vor, dass du vom Spiegel bist oder beobachtest du dich selbst in der Situation, um festzustellen, ob es das ist, ob du gerade, wie hast du es eben formuliert, wenn du selbst von dir Verhalten festgestellt hast, die du nicht wolltest, dass du sofort geändert hast. Ich glaube, das ist ganz wertvoll für viele, die zuhören, rauszufinden, was ist denn dein Instrument oder Mechanismus für sowas?
Also wir begegnen ja immer Menschen, die zum Beispiel große Klasse sind und nach außen hin etwas machen, egal ob das beim Sport ist oder bei der als Schauspieler oder auch in der Wirtschaft. Und die eigentlich privat ganz große Arschlöcher sind. Und das ist eine Sache, das kann sein, aber das passiert dir nur, wenn du dich selber nicht kennst oder wenn du dich auch in ein Verhältnis setzt zu der Gesellschaft, in der du lebst. Deshalb ist für mich ja auch Familie, auch die Kritik außer Familie und dazu Familie nenne ich auch Freunde, ist enorm wichtig. Wie gesagt, ich habe die ideale Situation selber auch noch nicht erfunden, aber zugegebenermaßen versuche ich ganz ehrlich zu mir zu sein und habe mir auch eine Umwelt geschaffen, die auch mit mir rabiat umgehen und die mir einen Tritt in den Arsch geben, wenn ich mich nicht anständig benehme.
Jetzt, wenn wir mal auf deine persönliche Entwicklung gucken, du hattest das eben so beschrieben, dass du selbst 20 Jahre, nachdem ihr angefangen habt, du teilweise noch nicht gesagt hast, dass du Verleger bist. Jetzt, wenn wir mal auf heute gucken und festgestellt haben, okay, da ist Wolfgang Hölker, der Verleger mit den Erfolgen, die das Unternehmen und er persönlich gefeiert hat, gleichzeitig aber auch mit der Fähigkeit, sich selbst zu kritisieren und zu hinterfragen und auch zu sagen, okay, ich habe mein persönliches, den Erfolg, der war nicht immer Erfolg. Für mich ist da so eine Frage nach, was bedeutet Erfolg für dich selber?
Ja, also man muss sich ja nicht dafür entschuldigen. Also das wäre auch Blödsinn. Also man muss es auch genießen, muss man auch sagen. Also es ist ja auch, es ist ja nicht so, als wenn ich mich nicht darüber freuen würde, wenn es wirtschaftlich zum Beispiel gut läuft. Also man muss sich nicht dafür schämen, Erfolg zu haben. Das wäre ja total Blödsinn. Aber wie soll ich das sagen? Es ist so, man sieht sich selber, man sieht auch die Mitarbeiter, die da entscheidend daran mitarbeiten und mitgearbeitet haben. Und ich finde, es ist ein gutes Gefühl, wenn man denen die Achtung zeigt und denen auch erzählt oder denen merken lässt, dass sie daran wesentlich mitgearbeitet haben. Nochmal, ich schreibe die Bücher nicht selber. Das ist das A und O. Ich bin eigentlich der Manager im Hintergrund, der aber sehr wohl Einfluss darauf hat und der auch seinen Kommentar dazu gibt. Das ist eigentlich diese Gratwanderung. Manchmal kommen die Leute ehrfürchtig zu mir und denken, jetzt komme ich zu dem Verleger und jetzt sage ich dem das Buch und so, wie geht das denn jetzt? Und dann muss ich zum Teil diese Sache kaputt machen. Und dann sagt dann aber als Musterbeispiel die Lehrerin, ich habe es aber in meiner Klasse vorgelesen und die Kinder waren alle total begeistert. Mhm. Dann sage ich, wenn die Alternative eine Mathematikarbeit gewesen wäre, dann ist das ja kein Wunder. Das ist natürlich ziemlich frech, aber das ist dann einfach so. Man muss ehrlicherweise auch in einer Marke, jetzt kommen wir dann doch in die Wirtschaft rein, wenn man eine Marke aufbauen will, muss man wissen, was der Marke gut tut und danach handeln. Und da muss man auch sehen, ob man das zusammenfügt. Und das musst du natürlich, das musst du in deiner Birne haben. Das musst du mit den entsprechenden Leuten besprechen und aber denen auch, ich wiederhole mich zum dritten Mal, Mutmacher sein.
Ja, es ist ist ganz spannend. Ich dieses Thema Mut machen und andere ermutigen. Du hast ja Top 3 bei dir im Wertetest Selbstverwirklichung.
Letztlich ist es doch so, dass wir Top 3 heißt, Selbstverwirklichung heißt, ich möchte in meinem Leben, ich bin jetzt knapp über 70, ich möchte gerne eine Spur hinterlassen. Und ich finde, das ist auch berechtigt. Mhm. Also wenn ich zurückgucke, ich meine, ohne mich wäre die Welt genauso weitergegangen. Ich bin überhaupt nicht wichtig, aber sehr wohl. Ich habe zwei erwachsene Töchter. Ich habe etliche Leute, die vielleicht vor Jahren schon bei uns waren und die noch gut über unseren Laden reden. Mhm. Oder auch nicht, je nachdem. Aber wir haben ein paar Dinge gewuppt und ein paar Dinge sein lassen, die hätten wir vielleicht machen sollen. Es ist so, ich lege eben darauf Wert, dass man sagt, ich habe eine anständige Spur hinterlassen, that's it. Und das ist ja etwas, wo ich Selbstachtung haben muss. Und das ist Selbstverwirklichung, dass man selber sagt, es ist in Ordnung. Und dass vielleicht auch andere das auch sagen und sagen, Mensch, da hat er gut gemacht. Das tut einem doch gut.
Und im Kontext der Ermutigung für andere, die du jetzt immer genannt hast, würde ich nämlich auch mal die Frage stellen, wie oft hast du schon zur Selbstverwirklichung anderer Menschen beigetragen?
Das glaube ich schon. Ja. Also ich kann nur sagen, dass auch in meinem Umfeld es eine Reihe kreativer Leute gibt und die, denen mache ich Mut, etwas zu tun. Um zurückzukommen auf dieses Beispiel der Lehrerin, es ist so, es war noch nie jemand hier, dem ich gesagt habe, er soll sein Manuskript in den Papierkorb werfen. Sondern ich sage allen, du musst das machen. Ich kann das zwar nicht machen, weil für mich ist das nicht das Richtige. Aber für dich ist das enorm wichtig, dass du das durchziehst. Und auch vielleicht für deine Kinder oder für wen auch immer. Deshalb, man muss einen Gedanken zu Ende bringen. Und man muss sich die Arbeit machen, das zu daran arbeiten und das fertigstellen. Das sage ich jeder Person, auch wenn ich dann sage, wenn du nur das für dich alleine machst. Es ist ja so, da bin ich bei Josef Beuys, dass ich sage, jeder ist ein Künstler. Also wenn du gerne malst, dann mal doch, verdammt nochmal. Du musst doch nicht Picasso werden. Oder wenn du gerne Klavier spielst, lerne Klavier spielen. Also just do it. Da ist schon was, immer diese Laberei, was man alle hätte machen können, wenn man hätte, wollte, kann, etc. So ein Quatsch. Also das, finde ich, ist eine Eigenschaft. Und da jemand mal auf die Schulter zu klopfen und dann auch zu sagen, Mensch, dass Sie das gemacht haben, dieses Manuskript geschrieben haben, wie wunderbar. Aber ich kann das leider nicht machen, weil das passt überhaupt nicht in die Welt, in der ich jetzt tätig bin. Dann musst du, mach es aber auf jeden Fall zu Ende. Das ist eigentlich meine Message.
Die spüre ich ganz deutlich. Das finde ich ist eine ganz wichtige und kraftvolle Message. Wenn du so jemandem gegenüber sitzt, der dir ein Manuskript vorlegt und du dir das anguckst, wonach entscheidest du, was passiert in dir? Ist das ein Gefühl, eine Intuition? Ist das im Bauch, wenn du...
Ich kann mal ein Beispiel sagen, das ist vielleicht das Einfachste. Annette Langen war Buchhändler-Lehrling in einer kleinen Buchhandlung bei uns. Kam allerdings auch aus diesem Kreis, Eltern waren Buchhändler und die hat Felix in Hafen geschrieben, an einem Wochenende, und hatte die Idee, diese Verbindung zwischen Buch und Brief und dass man das selber macht. Mhm. Wir haben mit Antje Vogel, einer meiner ersten und erfolgreichsten Autorinnen, die ich wirklich liebe, haben wir ein Gartenbuch gemacht mit einem Schüppchen und Samentüten drin. Ja, heute ist das vielleicht normal, aber vor 35 Jahren kam der Buchhändler und sagt, wer will denn den Mist haben? Also, ich bin ja hier keine Gärtnerei, so nach diesem Motto. Wir haben viele Dinge gemacht, die so exotisch waren. Frau Finsterbusch, der Autorin von Lillifee, die hat erst ein Buch geschrieben, das ist total in die Hose gegangen. War ganz ambitioniert und so, das passiert mir natürlich auch. Mhm. Und wir haben trotzdem weitergemacht, weil da etwas war. Mhm. Und das ist dann immer, das sind immer die letzten, dieses Beispiel, was ich immer sage, 100 Meter, der erste gewinnt die Goldmedaille, aber der vierte, über den keiner mehr redet, der war einen Meter dahinter, aber ist leider Vierter geworden, oder der zweite und dritte hat zumindest noch Silber und Bronze bekommen. Mhm. Also zwischen Erfolg und Misserfolg, der ist so hauchdünn, den kann man manchmal gar nicht sehen und in Sekunden nicht ausdrücken.
Das ist, das ist spannend. Was hast du denn, wenn du auf dein Leben zurückguckst, gab es ja öfter mal wahrscheinlich Abzweigungen oder Scheidewege.
Ja, das war besonders am Anfang so, muss ich ehrlich sagen. Da, also ich hätte auch Architekt werden können. Ich baue auch gerne, restauriere gerne alte Häuser und habe da so Spaß dran. Ich hätte auch was ganz anderes werden können. Das ist ja häufig, muss man dem Zufall überlassen. Ich war nicht mit 16, sagen wir mal, so zielgerichtet. Ich wusste nur, dass ich rauskommen wollte, dass ich die Weltkugel gerne kennenlernen wollte, und ich wollte etwas machen mit anderen Personen zusammen. Ich bin kein Einzelgänger. Ich erfinde nichts im leeren Raum.
Und was würdest du jungen Menschen mit auf den Weg geben wollen, die dich jetzt fragen, so, Wolfgang, ich habe da bahnt sich was an, oder es gibt verschiedene Optionen. Ich weiß nicht genau, welche ich gehen soll. Was würdest du als Rat mit auf den Weg geben?
Mensch, also wäre ich Zauberkünstler. Also deinen richtigen Rat, hör auf deinen Bauch. Hör auf deinen Bauch und mach nichts, auf keinen Fall etwas, was du jetzt schon weißt, dass du das bedauerst. Also mach keine Banklehre, wenn du das auf keinen Fall machen willst, aber dein Vater sagt, das ist immer gut, eine Banklehre zu haben. So ging es mir auch. Ne? So ist ja immer gut, dann weißt du, also später kann man das immer gebrauchen, dann kannst du ja später was anderes machen. Bullshit. Ich glaube, heute werden die Wege ziemlich früh gelegt. Und wenn ich das im Nachhinein sehe, ist das bei mir auch so. Das war eigentlich schon mit 17, 18 nicht, dass ich Verleger werden wollte, aber ich wusste, in welche Richtung ich marschieren möchte.
Würdest du auch aus dieser Perspektive, ist dein Studienabschluss auch in dem Kontext, in dem du arbeitest, ist das erforderlich, um irgendwas zu machen? Oder worauf kommt es an?
Ja, wenn ich natürlich später zur Deutschen Bank gehen will, dann und da auch etwas ganz Kreatives mache, dann wäre es gut, wenn ich meinen Doktor hätte und erzählen, ich wäre ein Jahr in den USA gewesen. Das ist immer noch wichtig. Es ist so, ich habe das auch manchmal bedauert, so ist das nicht. Also ich war zum Beispiel, oder ich bin in einer wissenschaftlichen Gesellschaft mit Heribert Meffert, der hat meine Art Marketing, was sozusagen volksschulreif ist, immer gut gefunden. Hat immer Spaß daran gehabt, und wir sind freundschaftlich miteinander verbunden. Aber wenn ich natürlich bei McKinsey arbeiten möchte, dann brauche ich einen entsprechenden Titel. Oder es tut mir zumindest gut, und auch wenn ich in einem großen Konzern letztlich arbeite. Aber ich brauchte eigentlich gar nichts. Und wenn ich einen brauche, ich sag mal, manchmal so spaßeshalber, ich bin allerdings auch der einzige Nicht-Akademiker bei uns im Verlag.
Wir haben ja jetzt das Thema mit den Werten eben beleuchtet, und ich glaube, ich persönlich habe schon einen sehr, sehr greifbaren Eindruck davon bekommen, wie du diese Werte auch, die du in diesen ersten 10 in der Rangfolge rausbekommen hast, im Leben schon ausgelebt hast. Wir sprechen oft mit Gründern oder Gründerinnen und Unternehmerinnen, die auch jünger sind, die sich ausleben wollen über eine Selbstständigkeit oder über Unternehmertum. Und wir sehen das oft, dass dann für das Unternehmen Werte auf so einer Leinwand aufgemalt werden und da steht dann, ne, also wie so aus so einem Buch und ja, das Unternehmen soll so und so und so und so sein. Und ich habe oft den Eindruck, dass wenn ich mir die Werte des Unternehmens dann angucke und die Werte der handelnden Unternehmerinnen, da teilweise gar keine Deckungsgleichheit besteht. Wie sehr lebt ihr in dem Unternehmen eure Werte? Und wie habt ihr das geschafft, euch darüber klar zu werden?
Also man muss unseren Verlag dann einmal besuchen. Mhm. Ich glaube, wir haben so ein kleines Märchenhaus, sowohl in der alten Feuerwache bisher und jetzt in einem neuen Haus am Hafen der Stadt Münster. Mhm. Und die ganze Ausstattung, wie wir leben, wie wir zusammen leben, das können meine Mitarbeiter natürlich besser beschreiben, als ich das kann. Aber für mich war das klar, dass man auch als Mitarbeiter stolz ist ein falsches Wort, aber Spaß daran haben muss, da hinzukommen und auch die Umgebung so ist, dass sie zu einem passt. Da habe ich allergrößten Wert drauf gelegt. Das ist also mit dem Rennrad in der ersten Etage als Schuhobjekt nicht getan und auch nicht mit dem, Billardtisch und dann ist alles gut, sondern das musst du praktisch leben. Und zum Beispiel, wir haben im Hafenhaus relativ kleine Fenster, das ist gar nicht so schön. Aber wenn ich die Leute frage, willst du gerne in eine andere Hütte ziehen? Auf keinen Fall. Also alle freuen sich, weil wir eine Umgebung schaffen. Das ist enorm, in meinen Augen enorm wichtig. Also nicht nur die menschliche Variante, sondern einfach auch die Variante, wo arbeite ich, wie arbeite ich, welche Möglichkeiten habe ich da. Und da bedauere ich selber, das kann ich hier sagen, da bin ich auch nicht so stark, dass eigentlich mit der Größe des Ladens, jetzt so 150 Leute, dass ich gar nicht mehr den Kontakt habe zu jedem Einzelnen. Und das hatte ich eben früher und das hat unserem Laden gut getan, weil wir deshalb klasse, wirklich engagierte, extrem engagierte Mitarbeiter hatten und auch immer noch haben. Aber das lässt natürlich nach. Dazu kommt auch der Unterschied, ich bin ein weißer alter Mann, wie man so ketzerisch sagt, und ich würde natürlich, wenn ich jemanden so freundschaftlich auf die Schulter klopfe, dann ist das anders, als wenn ich 25 wäre. Und es hat sich aber gezeigt, dass wir dass die Stärke unseres Ladens sind die Mitarbeiter. Mhm. Einfach sagen. Und das sage ich nicht so unter gesellschaftlichem Aspekt, so, das sagen ja viele Unternehmer. Und das ist alles Bullshit. Nein, ich muss sagen, wir haben ein paar tolle Leute. Und die stark zu machen, das ist auch gut. Also ich glaube, dass manchmal, dass man aus den eigenen Reihen viel bessere Leute bekommt, und wenn man die wirklich auch fördert und fordert, mitzumachen und wenn die das auch begreifen, das finde ich eigentlich das A und O.
Jeder, der schon mal bei euch, du kannst es ja, oder ich kann es ja sagen, ich war ja schon ein paar Mal bei euch, mhm, und jeder, der schon mal in den Räumlichkeiten war, ist einfach faszinierend für mich, sowas zu sehen, das Maß an ja Kreativität, Freiheit und auch Fantasie, was dort in den Räumen lebt, durch die ganzen, also es ist wirklich schwer zu beschreiben. Das ist eine, ja, sehr einzigartig.
So. Also ich sage ich empfinde das als Kompliment, wenn Leute, die uns besucht haben, auch Kunden, die bei uns kaufen, die den Ausstellungsraum sehen und so, die sehen, wie wir, die so ein bisschen merken, wie wir ticken, und fühlen sich dann auch sehr leicht, Gott sei Dank, auch solidarisch mit uns. Und wenn dann mir jemand sagen würde, mal Alter, du bist aber ganz schön verrückt, was du hier so geschaffen hast, das empfinde ich als super Kompliment. Ja.
Das kann ich mir vorstellen. Ich möchte noch einmal rausfinden, was dir in Situationen geholfen hat, wo du vielleicht gedacht hast, das ist ausweglos oder das fühlt sich jetzt an wie eine Wand, auf die ich zufahre. Ich kann mir vorstellen, dass es sowohl persönlich als auch in der unternehmerischen Entwicklung diese Situation gab. Wie sahen die aus und wie bist du damit umgegangen?
Jetzt müsste der Podcast vorbei sein, weil, wie bin ich damit umgegangen? Ich habe jetzt 10 kleine Beispiele, wo man so unglücklich war oder wo man jemandem sagen muss, man hat ihm alles versprochen und wir haben das gewuppt und wir sind dabei und dann sagst du, nee, geht trotzdem nicht. Und dann geht das nicht, wegen deiner eigenen Unfähigkeit. Mhm. Ja, da muss ich ehrlich sagen, dann schäme ich mich. Mhm. Also dann bin ich, und das muss man den Leuten dann sagen. Ich glaube, bin ein gefühlvoller Mensch und wie gesagt, und habe meine Fehler, dann muss man darüber sprechen. Also mit der Person, wenn das eine Person betrifft, oder auch mit der Sache. Und dann muss man auch zugeben, was man kann und was man nicht kann. Mhm. Also ich finde, dass diese Selbsteinschätzung unheimlich wichtig ist. Ich habe ja auch Beispiele von Leuten, die ich richtig bewundere, weil die können das einfach besser. Also nicht jetzt nur so groß, dass man sagt, wir werden sowieso nicht Bertelsmann. Das ist ja was anderes. Mhm. Aber auch in anderen bei, ich denke so, ich will die Person gar nicht nennen, so bei Kiepenheuer und Witsch und bei Surkamp und so, dann, da muss man sagen, da gibt's Leute, die richtig was auf dem Kasten mhm. haben. Und das muss man auch mal erkennen und auch selber, sich selber sehen, was kann ich eigentlich und was macht der da? Ist man da ehrlich zu sich? Mhm. Also, ich bin dann gar nicht so klasse. Also jedenfalls nicht für den Bereich. Mhm. Dafür bin ich aber klasse, dass ich darüber sprechen kann, mhm. dass ich das nicht bin. Also das muss man doch mal zugeben. Also das ist so, finde ich, ein schmaler Grat, wo man ehrlich zu sich sein mhm. muss.
Danke. Das ist, glaube ich, finde ich sehr inspirierend. Schwierig dennoch, vielleicht für manche. Ich persönlich wäre auch eine Reise, wo ich das erkennen musste und die Situation, wo ich das erkannt habe, taten mir am Anfang sehr, sehr, sehr weh ja. und wo vielleicht mein Umfeld auch schneller war, das zu erkennen als ja. ich selber.
Aber Niederlagen sind immer, bedeuten immer auch seelische Katastrophen, weil wir sind Menschen eben. Ne? Das ist das Thema, auch Enttäuschung. Ich meine, ich habe auch richtig, auch menschliche natürlich Enttäuschungen erlebt, die unglaublich wehtun. Mhm. Und noch schlimmer sind die Enttäuschungen, die man vielleicht auch anderen bereitet hat und wo man weiß, das ist dein Bier, das, du hast das vergeicht und der muss das jetzt ertragen, dass du das mit falsch gemacht hast. So, mea culpa, da ist so, das tut dann weh, aber ich finde, wie wir jetzt darüber sprechen, man muss darüber sprechen, mhm. in seinem Kreis, in seiner Umgebung dazu. Ich habe auch, glaube ich, unter Freundschaft ist für mich ein wichtiges Thema, mhm. Dass man mit den Leuten das kann. Und das kann auch der, was weiß ich, einer sein, der gar nichts damit zu tun hat. Such dir auch jemanden, mit dem du sprechen kannst. Das finde ich enorm wichtig. Das muss nicht deine Frau sein. Das kann auch eine andere Person sein.
Vielen Dank. Das ist sehr, sehr inspirierend.
Gibt ja so Stichworte, die ich gerne habe, damit ich sie nicht vergesse. Arbeit, also erstmal bin ich jemand, der jeden Tag eine gute Tat tut. Und das ist auch so, ich habe gestern mal die gute Tat, dass einer mit einem alten Auto vorbeifuhr mhm. und ich habe den Daumen hochgehört mhm. und der hat sich gefreut. Mhm. Das ist auch schon eine gute mhm. Tat. Also kleine gute Tat. Ich muss nicht der Oma über die Straße helfen mhm. oder so. Aber das finde ich wichtig. Dann finde ich wichtig, dass Arbeit Sinn machen muss. Mhm. Weißt du, Arbeit muss nicht leicht sein, Arbeit kann dich nerven und so weiter, aber man muss erkennen, auch der Mitarbeiter, warum du das machst und damit eine Spur hinterlassen. Außerdem, Kreativität möchte ich auch nochmal sagen, das ist auch erlernbar. So wie du Klavier spielen lernen kannst und malen lernen kannst, so kann man auch Kreativität oder guten Geschmack lernen. Das ist alles lernbar. Das finde ich immer, diesen Mut mache ich immer, wenn man mal jemanden hat, der so eigentlich so aus einem anderen Lager kommt, dann musst du den in dein Lager ziehen. Ich habe noch geschrieben, dass die Umwälzungen von Minderheiten ausgehen, das brauche ich nicht zu sagen. Und ich finde auch, dass du in deinem Umfeld, dass du Flagge zeigen musst. Also Flagge nicht nur im großen politischen Umfeld, sondern vielleicht auch im kleinen. Das finde ich, Flagge zeigen und Verantwortung übernehmen muss. Das ist mir, als ich älter wurde, immer wichtiger geworden. Dass man nicht, du bist nicht alleine und hast keine Wurzeln. Also Wurzeln haben ist für mich ein wichtiger Aspekt, Wurzeln haben. Ja, also, und dieses, was wir so, was die Amerikaner so Citizen Pride nennen, dass man auch stolz ist, dass man hier ist und so. Mensch, dass wir in einer Werkstatt sind, die ich seit 40 Jahren kenne, wo früher mein erster Siebdrucker gearbeitet hat, das macht mir irgendwie Spaß. Ich finde, da darf man sich auch dran freuen.
Kleine Erläuterung dazu. Mein Büro ist in einer alten Siebdruckerei-Werkstatt in Münster, die es seit zig Jahren gibt. Und Wolfgang war hier tatsächlich schon vor 40 Jahren. Das ist total, total lustiger Zufall.
Ja, das finde ich, hat mich auch selber überrascht. Das war unheimlich schön. Ich habe zum Schluss eigentlich nur noch gesagt, dass ich mich auch gefreut habe, dass ich zwei Mädchen bei mir im Laden habe, also zwei Töchter in meinem Laden hat. Und meine Frau Sigi Spiegel, wo ich eigentlich wesentlich daran mitgearbeitet hat, dass wir dieses Programm, auch dieses Spiegelburg-Programm im Kinderbereich aufbauen. Und dass man natürlich sowas weitergegeben hat, ich erinnere mich, weil meine kleinste Tochter in Sylt Muscheln verkaufte und dann bei einem anderen, zu einem anderen Sechsjährigen ging und sagte, ich kaufe dir die Muscheln ab, und kam ganz stolz und sagt, Papa, ich habe das Geschäft übernommen. Das zeigt so ein bisschen den Spirit, der allem Anschein nach noch da drin sitzt.
Bei dem, was du gerade gesagt hast, den Themen, ist mir noch eine Frage gekommen. Glaubst du an etwas
Spirituelles,
Individuelles, Spirituelles, so. Höheres?
Ja. Ich glaube an Gott, wer immer das ist. Für mich ist das eine spirituelle Situation. Da ich zufällig in Europa geboren bin, bin ich groß geworden mit dem Christentum. Und deshalb, aber ich glaube weder, dass er auf einer Wolke sitzt, noch auf viele Dinge, die mir die katholische Kirche erzählt, sondern ich habe auch nicht eine besondere Empathie, aber ich finde, für mich ist das das ist in der Selbstreflexion, wir haben als Kinder und ich mit meinen Kindern immer gebetet. Klingt jetzt ein bisschen altmodisch, aber dann sprichst du mit dir. Und das ist das, also du sprichst ja eigentlich zu niemandem, aber du sprichst mit dir. Und das finde ich enorm wichtig und das tue ich heute noch. Also ich finde, dass du, wenn ich jetzt im Himalaya geboren wäre, würde ich an Igong glauben und wenn ich in Indien, da bin ich überall gewesen und habe das alles geschätzt und das ist für mich nicht nur tolerant, sondern das ist auch an Gott glauben, weil Gott ist nicht der katholische Gott oder der evangelische, sondern Gott ist Gott, das ist auch kein Wesen, sondern das ist ein Spirit und den schätze ich sehr und damit möchte ich auch leben.
Ja, Dankeschön, das ist finde ich spannend. Resoniert auch mit mir persönlich. Ich glaube auch an etwas, nicht an die Institution der christlichen Kirche zwangsläufig, aber an etwas, was da ist. Und es ist ja auch, wenn man sich auch die modernen Formen von so Selbstreflexion, Meditation etc. anguckt, das Gebet an sich oder Kontemplation ist ja etwas in sich gekehrt, ob man, ne, die Effekte sind oft sehr ähnlich. Ja, Wolfgang, ich freue mich total, dass du mir so viele Einblicke gewährt hast.
Ja.
Was wünschst du dir von, oder wenn das jetzt vor dem Hintergrund, dass das Menschen hören, die vielleicht sich auch entscheiden, ob sie was machen sollen, einer Idee nachgehen sollen, vielleicht manchmal auch nicht wissen, wonach sie gehen sollen, worauf sie hören sollen, unsicher sind, sich orientieren. Was wünschst du diesen Menschen?
Also jetzt wünsche ich mir erstmal selber was. Ich bin ganz egoistisch und sage, ich wünsche mir, wir haben jetzt wirklich ein Gespräch geführt. Und normalerweise auch in einem größeren Kreis würden wir ein Gespräch führen und dann gehst du raus und dann nimmst du nur Gefühle mit. Du hast meine Sätze lange vergessen. Der Vor- und Nachteil ist natürlich, du kannst das Podcast dreimal anhören und kannst sagen, was er redet denn da für ein Bullshit. Das ist auch eine gewisse Angst, die ich habe. Ich habe dir diesen Gefallen getan. Bin total überrascht worden. Ich hätte das gerne viel analytischer gemacht und hätte sozusagen mir aufgeschrieben, was ich dir hätte sagen wollen. Du hast mich einfach überfallen und ich habe mich darauf eingelassen und das ist auch alles gut so. Also auch wenn ich, nackt im kalten Wasser stehe, ist alles in Ordnung. Das ist so, wie es ist. Aber es ist sehr wohl so, dass ich eigentlich das, was ich jetzt schon viel zu häufig gesagt habe, dass ich mir einfach wünschen würde, dass du es tust, also der es hörst. Denk doch mal nach, was willst du wuppen? Und hör mal, guck raus und denk, ich, das muss ich auch sagen, das kommt aus dem Asiatischen. Ich sag mir jeden Tag, es ist ein schöner Tag. Ist ein schöner, weißt du, das muss man sich auch selber gebetsmühlenartig manchmal erzählen, weil man hat, weil ich bin zum Beispiel in dem Laden ja fast nur noch für die Sachen zuständig, die nicht so klappen. Alle kommen zu mir, wenn was nicht klappt. Also, oder wenn was brennt oder was auch immer. Und ich würde eigentlich von denen wünschen, ich würde den Mut haben, wir leben in einer geilen Zeit. Also ich meine, es hat verdammt nochmal, es hat noch nie uns so gut gegangen. Schon wenn ich jetzt 40 Jahre zurückdenke, 50 Jahre zurückdenke, dann ist das so, da war durch die Selbstständigkeit überhaupt diese Chance zu haben, sehr viel schwieriger, muss ich leider sagen. Also ich bin mit einem 5.000 Euro Markkredit der Stadtsparkasse angefangen. Und alle haben mich ausgelacht, aber ich habe immerhin, und dann hatte ich auch immer gute Freunde, die segnend die Hand über mich gehalten haben, die mir auch geholfen haben. Und ich muss sagen, ich hoffe, dass ich niemandem da was schuldig geblieben bin. Und und jetzt sind wir doch in einer Zeit, dank auch wenn ich das bei meinen Kindern sehe und so, wir haben doch viel größere Chancen. Allerdings, glaube ich, ist der Markt auch so schwierig geworden. Wir reden immer nur den, der ins Wasser springt und auf der anderen Seite rauskommt und der Sieger ist. Die anderen, die untergegangen sind auf der Strecke, über die reden wir nicht. Und die haben große Schmerzen und da muss man auch ein bisschen mitfühlend sein und auch Verständnis dafür haben. Und das, den Rat, ich bin kein Psychiater, ich weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Ich kann nur sagen, auf jeden Fall, wir wuppen das. Das muss so das Thema sein. Und wenn es nicht geht, abbrechen, wir machen es neu.
Ja, danke Wolfgang für das Statement. Ich freue mich total, dass du da warst. Danke auch für die Offenheit und dass du dich darauf eingelassen hast, auch mit dem Wertetest und die Themen, die wir dann danach beleuchtet haben. Ich weiß, dass das vielen Menschen
unangenehm ist.
Nee, dass das, was jetzt das Ergebnis unseres Gesprächs oder das, was wir beleuchtet haben, vielen Menschen sehr inspirieren wird. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht beim Zuhören. Wir freuen uns auf Kommentare, Fragen und verabschieden Wolfgang und sagen bis dahin. Wolfgang, Dankeschön.
Ciao, alles Gute. Tschüss.